Herzlich willkommen zum Freifunkradio im Juli 2020. Die Sendung wird jetzt aufgezeichnet und aber erst am 14. Juli im Radio in Berlin auf 88,4 und in Potsdam auf X Megahertz ausgestrahlt. Wir haben heute einige Gäste wieder in unserer Runde. Zum einen ist Elektra mit dabei als Co-Moderatorin und wir haben Bea eingeladen, unsere Anwältin, die sich mit den aktuellen File-Sharing-Urteilen auseinandergesetzt hat. Dabei ist auch Monique und noch ein paar andere, von denen ich jetzt gerade nicht weiß, wie viel sie sprechen möchten in der Sendung. Hallo.
Hi.
Ahoi.
Hallo.
Ja, in dieser Sendung möchten wir uns mit den aktuellen Urteilen zu File-Sharing beschäftigen. Da geht es um speziell um zwei Urteile, die Freifunker betreffen. Und Bea hat uns da vor Gericht vertreten. Aber vielleicht fangen wir einfach ein bisschen weiter vorn an. Warum haben wir als Freifunker überhaupt diese Probleme jetzt? Wie kam es dazu? Warum nutzen wir VPN? Früher ging es da auch ohne, oder Monique?
Ja, ich kann ja mal ein bisschen erzählen, genau. Als der Freifunk gegründet wurde, gab es ja, also so 2000 war das, 2001, da gab es total wenig Internet mit wenig Bandbreite. Und wir haben dann begonnen, uns ein Selbsthilfenetz zu bauen, um einfach frei kommunizieren zu können und Informationen im lokalen Netz zu teilen und die paar vorhandenen Internetanschlüsse, die es da so gab, gemeinschaftlich zu nutzen oder eben das Internet auch dorthin zu bringen, wo es keins gab. Wir entschieden uns dementsprechend für WLAN-Technologie, weil die einfach günstig war und haben eben gesagt, wir bauen ein offenes Mesh-Netz, wo wir dann den Internet-Traffic eben auch entsprechend distribuieren können. Die Knotenbetreiber haben gelernt, wie man Router einrichtet und betreibt. Und wir haben damals aus Resilienzgründen, das war so ein oder das ein Designprinzip, dezentral und selbstorganisiert die ganze Sache zu betreiben. Der Internetzugang, der wurde dann einfach von dort ins Netz eingespeist, wo es welchen gab. Und genau da wurde der Traffic auch ausgeleitet. Und nur wer es für nötig hielt, hat sich seinen VPN am lokalen Router eingerichtet. Haben aber wenige gemacht.
War eigentlich auch bis, ich weiß nicht, kann mich erinnern, bis so 2008, 2009 war das eigentlich gar kein Thema, zumindest in meiner lokalen Freifunk-Community überhaupt ein VPN zu benutzen. Außer um sich vielleicht mit anderen Communities zu verbinden oder anderen Teilen.
Genau, also das lief auch super. Freifunk ist gewachsen. Es gab in Leipzig ein Riesennetz, in Berlin ein Netz. Die Leute haben sich verbunden und eben dort geteilt ihren Internetanschluss. So lange, bis eben Urheberrechtsanwälte auf die Idee kamen, bei File-Sharing Abmahnungen an Privatpersonen zu verschicken. Dann gab es auch dieses berühmte BGH-Urteil, Sommer deines Lebens, an dem sich dann alle Fälle orientierten in der Folge. Und es waren dann eben auch Freifunker davon betroffen, die selbst überhaupt gar kein File-Sharing gemacht haben, aber für alle Nutzerinnen natürlich ihres Zugangs dann plötzlich haften sollten. Obwohl auch damals schon im Telemediengesetz die Haftung für Dritte, also von dem, der Zugang anbietet, sogenannte Access Provider, von der Haftung für die Dritten, für die Nutzer dieser Netze, privilegiert waren. Sonst würde ja die Telekom auch für jeden ihrer Kunden, die WLAN benutzen, haften. Aber das Haftungsprivileg wurde in diesem Urteil extrem eng ausgelegt und hat sich dann also nur auf bei der BNetzA registrierte, Bundesnetzagentur registrierte ISPs, die gewerblich handelten, betrogen. So, und dann haben natürlich viele Freifunkers und auch andere WLAN-Betreiber, Cafés und öffentliche Einrichtungen und so weiter Angst bekommen vor diesen Abmahnungen, denn die Summen, da kann Bea bestimmt später noch was dazu sagen, sind einfach extrem hoch, um die es da geht, die Streitwerte. Und dann haben die eben ihre Zugänge geschlossen und das war so der, ja, da hat Freifunk so einen richtigen Knick erlebt, weil die Leute Angst hatten. So, und dann, weil das natürlich kein Zustand war, hat der Förderverein Freie Netzwerke in Zusammenarbeit mit Aktivisten dann die Freedom Fighter Box herausgebracht. Die hat einen Internettunnel nach Schweden gehabt und da kam dann der VPN also das erste Mal ins Spiel. Ja, also das haben wir dann erklärt, hier, wir tunneln den Traffic einfach nach, den Internet-Traffic leiten wir einfach nach Schweden aus. Das ging auch super, denn das Störerhaftungsproblem ist ein rein deutsches Phänomen. Das gibt es in anderen Ländern nicht, diese Art von Haftung, die da ins Spiel kam. Und so wurde das dann von vielen Communities auch adaptiert und wir tunnelten dann in diverse europäische Länder. Ja, also Schweden, Niederlande, ich weiß, Kroatien war, glaube ich, auch dabei.
Slowenien, ja.
Also Slowenien, genau. Also ja, das so. Und dann ging es erstmal so ganz gut. So, und wie kam es denn nun zu diesem deutschen zentralen VPN? Vielleicht das noch kurz erzählt. Also es war ja nun, diese VPN zu nutzen, das ist ja völlig legal, ne? Nur wurde diese Lösung von ein paar Institutionen, die uns einerseits fördern wollten, andererseits für shady angesehen, ja, weil wir den Internet-Traffic ausleiten ins Ausland. Und weil wir aber dann ein großes Forschungsnetz bauen wollten, nämlich den Berlin Backbone, um die Möglichkeiten für Medienangebote in so einem Freifunknetz auszuloten, meldete sich der Förderverein bei der B-Netz als Provider an und war somit dann also ein gemeldeter ISP, Internet Service Provider, und installierte einen zentralen VPN in Deutschland, den ersten, den die Freifunker dann in Berlin benutzten und später auch darüber hinaus. Und die Lösung wurde dann auf dem Kongress diskutiert und von anderen Communities aufgegriffen und später unglücklicherweise sogar noch fest in die Firmware verbacken, um die Konfiguration für Knotenbetreiber wieder zu vereinfachen. So war dann Freifunks VPN-Lösung lange Zeit die einzige einfache Möglichkeit für Nicht-ISPs, WLAN ohne Angst vor Abmahnungen anzubieten. Das führte dann wiederum zu einem starken Wachstum von Freifunk und zur Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen und Verwaltungen. Und viele Freifunker, die zu der Zeit dazukommen, kennen eben Freifunk nur mit dem VPN, mit dieser VPN-Lösung. Tatsächlich haben wir aber, als wir das so gemacht haben, natürlich bestimmte Prinzipien des Freifunknetzes aufgegeben, nämlich die Dezentralität des Netzes, denn es gibt ja nun zentrale Infrastruktur, die betrieben werden muss, und auch die Autonomie des Knotenbetreibers haben wir dem Schutz desjenigen eben untergeordnet. Wir haben also dann die Kosten für die zentrale Infrastruktur und die Aufwände, diese zu betreiben, aus der Not heraus hingenommen, hatten aber immer das Ziel, Rechtssicherheit ohne diese Komplexität zu erreichen. Wir stritten vor Gericht mit BEAS-Unterstützung für Freifunkers, die kein VPN benutzt haben. Wir brachten uns als Experten in Ausschüsse ein, um eine klare Formulierung des Gesetzestextes des TMGs hinzubekommen. Und wir dachten, wir hätten das Ziel erreicht mit der nicht zweiten, sondern mit der dritten Telemediengesetzesnovelle. Ja, bis jetzt diese aktuellen Fälle bekannt wurden.
Ja, danke Monique. Da kommt jetzt Bea, glaube ich, ein bisschen ins Spiel. Bea hatte schon auf dem vorletzten Kongress, glaube ich, einen Vortrag zu dem Thema gehalten, als es schon langsam anfing, dass Richter und vor allem auch die Gegenseite immer detaillierter wissen wollte, wer denn jetzt Täter an der Stelle ist oder wer der Urheberrechtsverletzer hätte sein können, wenn man behauptet, man sei es selbst nicht gewesen. Aber da kann uns Bea bestimmt ein bisschen mehr erzählen.
Ja, das kann ich. Und zwar sind ja diese Fälle ein bisschen größer und komplexer. Und wahrscheinlich werde ich durch einzelne Fragen von euch nochmal so ein paar Schlaglichter geben. Aber was mir wichtig ist, ist erstmal die Idee, die hinter dieser Störerhaftung hing. Störerhaftung ist ein Konstrukt, ein juristisches, was halt dazu da ist, dass Menschen oder Institutionen oder Organisationen etc., die eine bestimmte Gefahrenquelle aufmachen, also so ein KW ist zum Beispiel eine Gefahrenquelle, oder ein Ein kaputter Baum auf dem Grundstück, der jederzeit umkippen kann, ist eine Gefahrenquelle. Und diese Störerhaftung ist im Zivilrecht dafür da, dass diejenigen sich um diese Gefahrenquellen kümmern. Also das hatten wir vorher schon im Zivilrecht und dann werden wir es auch noch weiter haben, weil wir das für andere Rechtsgebiete brauchen. Und die Frage war schon immer, und die war schon immer sehr, sehr streitig unter Juristen, ob überhaupt die Störerhaftung für Diensteanbieter angewandt werden kann. Also hier dann jetzt konkret die Vermittler des Zugangs ins Internet, ob die dadurch eine Gefahrenquelle produzierten und eben die Verantwortung dafür tragen, was Dritte über ihren Anschluss tun. Also kann überhaupt ein Kommunikationsmittel eine Gefahrenquelle sein? Die meisten Urteile, die das bejahen, haben das im Kern nicht diskutiert. Also überhaupt die sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob eine Störerhaftung in Bezug auf das Telemediengesetz überhaupt funktionieren könnte. Die Juristen, die sich damit auseinandergesetzt haben, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es wirklich eine schwierige Angelegenheit ist. Und der Gesetzgeber hat es auch nie gewollt. Im Telemediengesetz gab es diese Störerhaftung nie. Es wurde immer in Analogie zu 1004 Bürgerliches Gesetzbuch konstruiert und war auch vor allem im Schrifttum sehr umstritten. Nach der Novellierung 2017 des Telemediengesetzes hat dann auch die Literatur geschrieben, dass diese Gesetzesänderung ja nur eine Klarstellung war. Und zwar eine Klarstellung, dass der Anschlussinhaber, der den Zugang Dritten im Internet ermöglicht, eben nie Störer war.
Du hast jetzt gerade das BGB erwähnt, 1004. Das sagt mir jetzt erstmal nichts.
Ja, also also wenn ich irgendwelche Ansprüche geltend mache im Zivilrecht, dann muss ich mich auf etwas berufen. Und dazu hat also, ist, konnte man nicht auf das Telemediengesetz sich beziehen und im Urhebergesetz stand es so auch nicht drin. Und man musste über das Bürgerliche Gesetzbuch gehen. Also es soll halt einfach nur zeigen, dass es keine spezielle Urheberrechtsregelung war, Telemediengesetzregelung, sondern dass es eine allgemeine Regelung war, wo man halt gucken, tatsächlich gucken muss, ob das auf solchen Spezialgebiet Anwendung findet. Vielleicht um
Ah
das
ja,
nochmal zu
okay.
erklären, also wir haben allgemeine Gesetze, zum Beispiel das Bürgerliche Gesetzbuch ist ein allgemeines Gesetz und dann das Spezialgebiete wie eben die Telemedien oder Urheberrecht. Und wenn dort etwas geregelt ist oder nicht geregelt ist, also der Gesetzgeber regelt auch bewusst natürlich Sachen nicht, dann gilt der Spezialbereich. Also das war sozusagen eine Konstruktion überhaupt in diesem, also überhaupt für Anschlussinhaber eine Verhaftung bekommen. Aber diese Fälle, diese Abmahnfälle gegen private Anschlussinhaber sind voll mit solchen Konstruktionen. Ein Beispiel davon ist auch die Lizenzanalogie. Ja, im Wege der Lizenzanalogie von einer Privatperson drei, vierstelligen Bereich Schadensersatz zu verlangen, ist halt eine Konstruktion. Also eine sehr, sehr, sehr hilfreiche Konstruktion für diejenigen, also für die Rechteinhaber. Diejenigen, die Schadensersatz geltend machen. Jedenfalls hatten wir dann 2017 im Herbst die Klarstellung, dass der Anschlussinhaber eben kein Störer ist. Dann wurde da jetzt noch 2018 drüber gestritten. Dann hat aber auch der BGH gesagt, die Störerhaftung ist in Ordnung, ist wahrscheinlich auch EU-rechtskonform, weil es eben diese Sperrungsmöglichkeiten gibt. Deshalb arbeitet damit.
Genau, diese Möglichkeit der Sperren wurde ja tatsächlich auch in der Gesetzesnovellierung mit verankert, oder?
Genau, weil nämlich Urheber nicht rechtlos gestellt werden dürfen, beziehungsweise die Rechteinhaber nicht rechtlos gestellt werden dürfen. Sie müssen irgendeine Möglichkeit haben, um ihr geistiges Eigentum über Internet zu schützen. Und sie haben die Möglichkeit, es über Sperrungen zu verlangen. Aber dadurch entstehen also der Anschlussinhaber oder auch irgendwelche Dritte müssen keine Rechtsanwaltskosten bezahlen. Also es entstehen nicht nochmal irgendwie Aufwendungsersatzkosten oder Schadensersatzkosten. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das so vor sich hin dümpelt. Also aus meiner Perspektive. Das, was ich sehe, ist, dass sozusagen nach der alten umstrittenen Rechtslage weiter die Anschlussinhaber abgemahnt werden, jetzt nicht mehr auf Störer, sondern auf Täter.
Okay, also
Statt wie der
dir
Gesetz.
ist quasi kein Fall bekannt, wo eine Sperrung überhaupt angedroht worden ist oder so.
Genau, also richtig bekannt ist mir keiner. Ich weiß nur aus der Rechtsprechung, dass es halt Fälle gibt, wo es mal diskutiert wurde und vor allem, wo halt auch daraufhin verwiesen wurde, dass es eben diesen Anspruch gibt. Aber davon haben halt die Rechtsanwälte, die Rechteinhaber vertreten, finanziell nichts. Wo ich halt wieder zu dem Punkt komme, dass es halt tatsächlich bei diesen ganzen Abmahnungen, die wir seit 2009 wegen Fallschirm haben, nicht darum geht, Urheber tatsächlich davor zu schützen, dass sie weniger We Geld bekommen, sondern dass es halt eine Gelddruckmaschine ist. Also dass halt wirklich viel, viel Geld hin und her bewegt wird und dass das das vorderste Ziel ist.
Ja, das waren ja auch Sachen, die schon bekannt waren oder die die Runde gemacht haben, dass da eben große Kanzleien spezialisiert darauf sind, massenhaft Abmahnungen abzusenden und dann vermutlich erstmal auch auf diejenigen zu zählen, die dann aus Angst zahlen, aber gar nicht so richtig Gerichtsprozesse angestrebt haben.
Ja, darauf wird natürlich gebaut. Also so ein Gerichtsverfahren ist herausfordernd. Also auch wenn man versucht, das abzugeben an den Anwalt, ist es trotzdem immer wieder aufregend, wenn etwas vom Gericht kommt, wenn die Gegenseite etwas vorträgt oder wenn die mündliche Verhandlung stattfindet. Und vor allem auch in letzter Zeit, weil es verstärkt darum geht, dass der Anschlussinhaber in sein privates Umfeld hineingucken soll, sich mit den anderen Nutzern auseinandersetzen muss und sogar so tief reingehen soll, dass er mit ihnen zu diskutieren habe, auf ihre Rechner zu gucken habe. Also ist alles sehr umstritten, aber es gibt eben leider Richter, die diese Ansicht der Anwälte, der Rechteinhaber tatsächlich vertreten. Also, dass man da als Anschlussinhaber einen anderen Täter suchen soll. Und das sind dann Rechtsstreitigkeiten, die ich nicht einmal einfach mehr irgendwie so von mir wegschieben kann, sondern das geht halt ins. Also, wenn man auf den Rechner gucken soll von jemand anderem, dann geht es halt in die Intimsphäre rein und das ist sehr nervenaufreibend, wenn man sich mit diesen Anforderungen da auseinandersetzen muss.
Und das sind jetzt quasi auch die beiden jüngsten Fälle, über die wir berichtet haben auf Freifunk statt Angst.de zum Beispiel, wo eben in die Ermittlungen in diese Richtung dann ging. Also ich habe jetzt Anführungsstriche gesetzt, die sieht man natürlich nicht.
Ja, also die beiden Fälle, die laufen ja auch noch. Einmal vom Amtsgericht Köln, wo meine Mandantin schon also sehr alt war und nie gelernt hat, mit dem Rechner umzugehen und den Anschluss für ihre Familie hat und die Gebäude so konstruiert sind, dass es halt notwendig ist, irgendwas extra nochmal zu nutzen, dass man von überall her den Router erreichen kann. Und da hat der Sohn die Freifunk verwendet, weil das ja, also weil es halt widersprüchlich ist. Und also er hatte schon damit Erfahrung gehabt, weil er für in Nordrhein-Westfalen für Flüchtlingsunterkünfte im Internet über die Freifunkfirmware zur Verfügung gestellt hat. Da gibt es auch eine große Unterstützung also von denjenigen, mit denen er da zusammengearbeitet hat, für die alte Dame. Und mich hat halt wirklich erschüttert, dass in der mündlichen Verhandlung das sehr, sehr klar war, also dem Richter auch sehr klar war, ein junger Richter, ein junger Mann, der technisch sicherlich auch Ahnung hatte, also wenigstens so ein bisschen, dass für ihn es halt klar war, dass die alte Dame diese Urheberrechtsverletzung nicht begangen hat. Aber er von ihr erwartet, dass sie proaktiv einen Täter ausfindig macht. Also sie hat auch mit der Familie gesprochen, sie hat auch mit ihrem Sohn gesprochen und mit ihrem Mann. Und es kam aber nichts dabei raus. Das ist ja häufig der Fall, dass man natürlich nicht herausbekommt, wer jetzt im Internet das und das gemacht hat. Und also auch so, auch analog, kommt es halt einfach häufig in der Familie, kann man nicht alles aufklären, auch außerhalb der Familie kann man nicht alles aufklären. Das ist ja eine Situation, mit der wir in der Gesellschaft halt grundsätzlich leben müssen.
Ja, und wir sind ja auch keine Ermittler oder Kommissare, die jetzt
Genau. Kommt auch noch dazu, wir sind überhaupt nicht ausgebildet. Also wir, als wenn wir das tatsächlich einschätzen könnten, ob uns jetzt der Mitbewohner anlügt oder nicht. Ja, also so, also auch technisch basiert sind die wenigsten, die dann halt wirklich den Rechner von jemand anderem durchsuchen können. Also davon mal abgesehen, dass man das nicht kann, dass wir die Ausbildung nicht haben, dass es halt natürlich Berufsgruppen gibt, die das können. Und wo auch der Gesetzgeber eine ganz klare Regelung gemacht hat, dass es halt keine Straftat ist und dass da eben keine Ermittlungsbehörden in den Bereichen tätig werden sollen, ist es auch wirklich ekelhaft, dass man so mit den Menschen umgehen muss, mit denen man zusammenlebt. Das sind ja da nicht irgendwelche Leute, sondern stehen mir ja sehr, sehr nahe. Das ist ja alles sowieso sehr konfliktträchtig und dann hauen die Richter da so rein und sagen, ja, aber warum haben Sie denn nicht noch weiter nachgeforscht? Warum haben Sie denn nicht gesagt, so, das glaube ich nicht, oder warum kann ich nicht auf Ihren Rechner zu gucken oder so? Das ist, da ist eine Tastatur im Hintergrund. Ja, das ist ein großes Problem. Deshalb müssen wir uns mit dieser Rechtsprechung auseinandersetzen, weil ich einfach nicht.
Ja, Bea, abgesehen davon, dass du gesagt hast, das hat mich jetzt interessiert, dass es da sozusagen ja ekelhaft ist und so weiter, es geht doch eigentlich noch einen Schritt weiter. Das ist doch ein Eingriff in die Rechte der anderen. Das ist mir, wenn ich das sozusagen durchführen würde, selbst wenn ich es kann, was überhaupt nicht alle Freifunker können, ist das doch ein Eingriff in deren Privatsphäre und so weiter. Inwiefern verletzt es denn deren Rechte eigentlich?
Ja, das müsste eigentlich mal geprüft werden. Also wenn tatsächlich so eine Pflicht über diese ständige Rechtsprechung, also nicht vom Gesetzgeber, sowas darf eigentlich nur vom Gesetzgeber gemacht werden, wenn jetzt aber Richter es wollen, also dann ist es klassisch das Richterrecht, was auch schon deshalb problematisch ist, weil wir ja nicht sehen, dass der Gesetzgeber hier eine Lücke gelassen hat, eine unabsichtliche Lücke, sondern der Gesetzgeber hat diese ganze Problematik gesehen, hat sich damals damit beschäftigt und hat das halt die Pflicht nicht geregelt, sondern sogar geregelt, dass halt Nachforschungspflichten nicht bestehen. Aber wenn schon, also wenn über das alles hinübergegangen wird, also beiseite geschoben wird, dann müssen sich diese Richter auch hinsetzen und herausarbeiten, was genau wird jetzt vom Anschlussinhaber erwartet und wie weit darf er nur gehen, weil, das ist genau das, was du sagst, natürlich dann die Rechte derjenigen betroffen sind, die diesen Anschluss mit nutzen. Ich habe auch teilweise das Gefühl, dass sie denken, dass wirklich jeder Einzelne in Deutschland seinen eigenen Internetanschluss haben können soll, weil sie nicht weiter denken. Also es gibt jetzt also auch auf Direktion, was wir immer wieder vortragen, taucht dann auch mal so ein Satz auf, ja, aber die technische Protokollierung der Tätigkeiten ist nicht notwendig. Aber dann halt die Frage, wie sollen denn die Anschlussinhaber diese ganzen Fragen beantworten können? Also sie müssen ja irgendwelche Daten von den Nutzern sammeln. Also selbst wenn sie es mit Bleistift und Papier machen, wie soll das aussehen? Also ja, und wie weit dürfen sie gehen und in welchen zeitlichen Abschnitten? Also sollen dann jetzt halt jede halbe Stunde protokolliert werden oder alle 10 Minuten? Oder ja, also weil die Uhrzeiten und die Tage sind ja total beliebig. Es kann ja rückblickend, kann es ja jeden treffen. Ich habe sogar ein Verfahren, da hat mein Mandant 5 Jahre später von der Abmahnung Kenntnis bekommen. Und dann wirklich am Amtsgericht Charlottenburg sagt der Richter Bergholz, ja, aber ich will mindestens einen Namen haben von denjenigen, die da ihren Anschluss mitgenutzt haben. Und mein Mandant guckt mich an, meint so, wie soll ich jetzt irgendein von diesen Leuten, mit denen ich das Netz geteilt habe, soll ich jetzt einfach irgendeinen rauspieken, um hier aus der Geschichte rauszukommen? Das kann man nicht machen, das kann man
Wenn wir
niemandem
dann aber,
verlangen.
ja, und wenn wir das mal weiterdenken, also dein Mandant hätte jetzt zum Beispiel einen Namen verraten, dann hätten doch aber die Kläger wiederum nichts in der Hand, außer dass in einem anderen Verfahren ein Name genannt wurde. Also es gibt ja dann keine Protokolle, dass das wirklich passiert ist und dass der das gewesen ist dann.
Naja, die nehmen dann schon das Urteil und das Protokoll von der mündlichen Verhandlung und gehen gegen denjenigen vor. Das ist das Ziel des Ganzen, ja.
Wobei, da stellt sich ja schon die Frage, wir hatten das ja genau, man müsste ja im Prinzip im vorauseilenden Gehorsam Daten speichern. Und dann kommen wir doch schon wieder in die nächste Problematik der Vorratsdatenspeicherung, die ja nachweislich verfassungswidrig ist. Oder auch ich bin jetzt keine Juristin, aber in meiner Wahrnehmung eben auch in die DSGVO rein. Denn da haben wir ja die Thematik, dass die Freifunker keine Abrechnungszwecke haben, sondern rein altruistisch hier Anschlüsse teilen und auch die Einrichtungen, die Freifunk anbieten. Das heißt, ich darf hier gar keine Daten aufzeichnen. Das ist ja auch nicht einleuchtend aus meiner
Richtig,
Sicht.
das kann ich auch nicht nachvollziehen, dass es Richter gibt, die Problematik der Vorratsdatenspeicherung nicht kennen und dass sie, naja, also dass auch diese ganze Problematik so sehr ins Private rein verlagern. Vielleicht sind sie der Meinung, dass die Datenschutzgrundverordnung dann eben generell nicht anwendbar ist. Also für Freifunker natürlich, aber im Privaten, es gibt ja private Konstellationen, wo die Datenschutzgrundverordnung nicht anwendbar ist. Ich versuche das immer zu verstehen, was eigentlich die Richter dann da halt machen. Aber natürlich ist auch in der Datenschutzgrundverordnung das Verbot, Daten zu irgendeinem später entstehenden Zweck zu speichern. Und dadurch, dass ja niemand weiß, ob er und wann er abgemahnt wird, ist es halt eine klassische Vorratsdatenspeicherung, ja, für den Fall, dass eventuell mal irgendwie das geht es alles nicht, aber sie konstruieren eben einen prozessualen Nachteil dadurch. Sie sagen, ja, ihr könnt euch auf eure Rechte berufen. Das war ja auch im Familienbezug so, was durch die einzelnen Instanzen ging, dass ein Anschlussinhaber von ich glaube, es war der Vater, der hatte drei Kinder und der wusste, wer von den drei Kindern die Urheberrechtsverletzung begangen hat und hat sich auf den Schutz der Familie bezogen, sodass er nicht also den Streit oder die Auseinandersetzung halt raustragen muss. Und da haben die Richter festgestellt, also auch Bundesverfassungsgericht, dass man sicherlich sich da auf seine Rechte berufen kann, aber dann hat man halt vor Gericht einen prozessualen Nachteil und verliert diesen Fall.
An dieser Stelle mussten wir den Beitrag leider fürs Radio kürzen. Als Podcast in voller Länge gibt es ihn zum Nachhören unter radio.freifunk.net. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.